Schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und das gerade jetzt in der Zeit, wo wir, und Pastor Armin hat es ja schon angesprochen, wo wir eine Bedrängnis erleben, die uns immer näher kommt. Und ich erinnere mich, vor einem Jahr, als ich bei euch war, habe ich genau über dieses Thema gesprochen, über die vier Lektionen, die wir lernen von verfolgten Christen. Und die erste Lektion war, dass Jesus uns sagt, ihr werdet Bedrängnis haben. Aber Bedrängnis ist etwas, wo wir sagen, Bedrängnis ist in Saudi-Arabien und in Nordkorea und in Vietnam und in Nigeria und in vielen anderen Ländern. Aber Bedrängnis ist etwas oder war etwas, wo wir sagen, das ist ganz weit weg von uns und das soll bitte auch so bleiben. Dass das ein Teil unseres christlichen Lebens ist, unseres Selbstverständnisses auch als Gemeinde, dass es völlig normal ist, dass wir Bedrängnis haben werden, um unseres Glaubens willen, wegen unseres Glaubens, nicht weil wir dem Nachbarn den Parkplatz weggeschnappt haben, sondern weil wir das Wort Gottes verbreiten in unserer Gesellschaft. Das ist wichtig, dass wir das beherzigen und annehmen. Ja. Sie kommen ja aus dem Gebiet, wo Sie Bedrängnis erlebt haben und ich bin vor ein paar Monaten über einen Satz gestolpert von einem Pastor aus dem Palästinensergebiet, der hatte geschrieben, wir verfolgten Christen sind nicht der Illusion erlegen, dass diese Welt ein für uns freundlicher Ort ist. Und ich glaube, unser Verständnis für Gemeinde im Westen war ganz anders. Für uns ist diese Welt ein sehr freundlicher Ort und wir möchten auch bitte schön, dass das weiterhin ein sehr freundlicher Ort bleibt. So, und wir haben es uns hier auch sehr gut eingerichtet in diesem freundlichen Ort und von daher ist dann manchmal auch unsere Perspektive auf Ewigkeit und unser Leben mit Christus, wie soll ich mal sagen, braucht eine Korrektur gemäß dem Neuen Testament. Ja, die Ukraine. Das ist ein Bild, das ist jetzt nicht von aktuell, sondern das ist schon, ich denke, 2 Jahre alt, aus dem Osten der Ukraine, also Donbass, also dieses umkämpfte Gebiet. Momentan ist es ja die ganze Ukraine, die da umkämpft wird. Und ich wollte euch diese Geschwister vorstellen, weil das heute Morgen ja auch mein Thema ist. Ich aber habe für dich gebetet. Und ich glaube, wir haben festgestellt und werden noch mehr feststellen und jetzt auch mit der Ukraine, es ist oft genug dieses Gefühl von Hilflosigkeit oder auch Ohnmacht gegenüber einem Aggressor, der einfach ohne Anlass einem freien Land den Krieg erklärt, wo wir sagen, und jetzt, was haben wir, was können wir tun? Und ich möchte euch das so sehr heute Morgen an euer Herz legen. Wir haben die Vollmacht zu beten. Wir haben die Macht zu beten. Und Jesus sagt das in ganz unterschiedlichen Worten, siehe, ich gebe euch Macht, Exousia, Vollmacht, ich gebe euch Vollmacht, um auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Da ist nicht die Rede von Macht über Menschen, sondern Macht über die ganze oder Vollmacht über die ganze Macht des Feindes. Wir haben im Gebet Möglichkeiten, das müsste man nochmal in einem separaten Seminar erläutern, das ist nicht heute Morgen das Thema, aber es geht darum, für uns festzuhalten, wir haben Vollmacht zu beten. Und Jesus sagt, wo immer 2 oder 3 auf Erden eins werden. Und diese Geschwister, sie haben sich begonnen, als 2014 die Krim eingenommen wurde, in Kharkov ist das, haben sie begonnen, sich jeden Morgen zum Beten zu treffen, egal bei welchem Wetter. Und ihr lest ja, was hier unser Bruder Ivan da so schön schreibt. Gott hat uns die Kraft, Gott hat uns Kraft gegeben, die Furcht zu überwinden. Er sagte am Anfang, als wir uns da getroffen haben, da waren ja schon pro-russische Separatisten und andere Kräfte dort im Donbass. Und sie sagten, als wir uns getroffen haben als Christen, kamen Soldaten, sie haben uns bedroht, sie haben uns geschlagen, man hat uns mit Verhaftung bedroht und so weiter. Und wir haben dann begonnen, uns
von dem Tag an jeden Morgen um die gleiche Zeit zum Beten zu treffen. Er hat gesagt, ja, manchmal ist es sehr kalt, aber wir müssen verstehen, wenn wir niederknien und beten, geschehen große Dinge. Amen. Lasst uns davon mehr Gebrauch machen. Auch wenn wir jetzt in die anderen Länder reinschauen, und ich möchte euch da noch 4 Lektionen weitergeben, über die dieser Ivan, 5 Lektionen, über die dieser Ivan gesprochen hat, was er erlebt hat im Rahmen dieser Gebetszeiten. Er sagte, wir haben uns, als Friedenszeiten waren in der Ukraine, haben wir uns nicht zum Beten getroffen. Da heißt es ja im 1. Timotheus 2,1-3 oder 2. Timotheus 1,2-3, glaube ich, da heißt es, betet für die Obrigkeit, für alle, die in Hoheit oder für alle, die in Verantwortung sind. Zuallererst betet für die Obrigkeit. Amen. Für die Regierung. So, und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Und Ivan hat das ganz ehrlich erzählt, er hat gesagt, solange wir Frieden hatten in der Ukraine, haben wir nicht für die Regierung der Ukraine gebetet. Erstens, weil wir sie nicht mochten, und zweitens, weil wir einfach morgens zu bequem waren, uns zu treffen zum Beten. Und deswegen sind dann diese 5 Lektionen hier entstanden. Zuerst mal Buße, er hat gesagt, wir mussten Buße tun, als das Kriegsgeschehen im Donbass begann. Und dann, zweitens, ist es wichtig, in Zeiten des Friedens zu beten. Drittens, beten auch unter Bedrohung und Druck. Sie wurden ja von den Soldaten angegangen. Einer wurde zusammengeschlagen bei diesem Gebetstreffen. Der ist daran gestorben, an diesen Schlägen. Also man hat hier wirklich Risiko und Gefahr auf sich genommen. Und sie haben ganz bewusst sich auf eine Situation von Härte eingelassen. Nochmals, ihr werdet Bedrängnis haben. Wenn wir versuchen, Bedrängnis um jeden Preis zu vermeiden, ich glaube, Jesus erwartet von uns etwas ganz anderes, dass wir freiwillig erwählen, und mit Bedrängnis meine ich nicht Angriff auf Leib und Leben, sondern dass wir bereit sind, Härten auf uns zu nehmen. Dass wir sagen, ja, das schneidet in mein Fleisch. Ja, das kostet mich etwas, früh aufzustehen und mich in der Gemeinde zu treffen oder auch zum Beispiel auf dem Bildschirm mich mit jemandem zu treffen oder zu zweit oder zu dritt, wo wir uns jeden Früh um 5 Uhr oder um 5:30 Uhr treffen. Junge Männer, die berufstätig sind. Frauen, die berufstätig sind. Alte, junge, egal in welcher Größe, in welcher Zusammensetzung, aber wo wir sagen, ja, wir sind bereit, Härten zu ertragen, um des Evangeliums willen, um unsere Geschwister willen. Jetzt beten wir für die anderen. Und es wird die Zeit kommen, das ist das, was Jesus sagt, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wenn du die Offenbarung studierst und die Endzeitreden von Jesus, dann weißt du auch, wie es mit Europa ausgeht. Nochmal ein anderes Thema. Aber ich möchte euch wirklich ganz eindringlich fragen, sind wir denn darauf vorbereitet? Und bitteschön, wenn wir uns nicht freiwillig darauf vorbereiten, niemand zwingt uns dazu. Und das soll nicht bedrohlich klingen, sondern ich möchte herausstellen, welche enormen Möglichkeiten wir haben, indem wir im Gebet zusammenkommen und sagen, und nochmal, beten heißt Gott um Hilfe bitten. Amen. Nicht beten heißt, die Hilfe Gottes freiwillig ausschlagen. Kann sich das irgendjemand von uns leisten? Ich nicht. Wenn wir arbeiten, dann ist es unser Werk. Und viele auch, die an Open Doors schreiben, sie sagen, kann ich denn noch was tun außer beten? Ja, es gibt immer noch Möglichkeiten, etwas zu tun, außer beten. Also wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Wenn wir beten, arbeitet Gott. Dann wird er tätig. Und darauf kommt es an. Nur mal eine kleine Auswirkung dazu. Ich habe Berichte gelesen, gäbe es noch viel mehr zu sagen, aber ihr seid ja auch im Internet unterwegs. wo die Christen gebetet haben, in der Ukraine und auch außerhalb der Ukraine, wegen der Angriffe, die auf das Land stattfinden. Und es sind ja schreckliche Dinge, aber sie haben dann eben zum Beispiel berichtet, als die Fallschirmspringer von Russland abgesprungen sind, ist plötzlich ein ganz starker Wind aufgekommen und hat sie kilometerweit weggetragen. Die haben alle ihr Ziel nicht erreicht. So, das ist die Art und Weise, denkt an den Sechs-Tage-Krieg in Israel, wie Gott da eingegriffen hat auf übernatürliche Art und Weise. So, bitte betet weiter für die Ukraine. Bitte betet auch weiter für unsere Geschwister in Afghanistan und in China. China, das eine Bedrängnis erlebt bei den Christen, die ja seit Jahren zunimmt, die Konfrontation der kommunistischen Partei mit den chinesischen Christen treibt Xi Jinping immer mehr auf die Spitze. Also es wird immer deutlicher, du hast nur noch diese zwei Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Entweder kommunistische Partei oder Jesus. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, das geht jetzt also durch immer mehr Berufsgruppen hindurch. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, wo Lehrer in mehreren Provinzen Dokument unterschreiben mussten. Wenn du weiter bist du Anhänger eines Kultes, das ist der Begriff für Religion, einer Religionsgemeinschaft, bist du Anhänger eines Kultes. Und wenn sie da unterschreiben, ja, ich gehöre einer christlichen Gemeinde an, dann kannst du nicht mehr länger Lehrer sein. Und diese eindeutige Konfrontation auch für Schüler in den Schulen, wo Formulare ausgeteilt werden, wo sie ihre Religion niederschreiben sollen und wo die Schüler klar aufgefordert werden, nicht hineinzuschreiben, dass sie Christen sind. So, jetzt kam wieder eine neue Regelung. Jetzt am 1. März ist sie in Kraft getreten. Da geht es um die Verfügbarkeit von Internetauftritten für christliche Gemeinden und die Möglichkeit, christliche Inhalte über das Internet zu verbreiten. Das ist jetzt durch ein neues Gesetz geregelt. Das heißt, sowieso nur registrierte Organisationen oder Glaubensgemeinschaften werden in der Lage sein, religiöse Inhalte über das Internet zu verbreiten. Kann man das überhaupt? Kann man das Internet absperren? Oder gibt es da eine Möglichkeit? Ja. Schon seit mehreren Jahren ist es verboten, im Internet die Bibel zu kaufen, als Buch. Und das hat man gedeckelt. Das ist nicht mehr möglich. Nur noch an einer Stelle in China ist das möglich, wo man die Bibel als Buch kaufen kann. So viele Christen in China sind natürlich, einfach weil das zeitgemäß ist, sie haben die Bibel nicht mehr als Buch, sondern sie haben sie auf ihrem Smartphone, dann vielleicht sogar noch 2, 3, 4 Übersetzungen mit Kommentaren und weiterem Studienmaterial, alles ganz schick und alles ganz praktisch. So, was jetzt China gemacht hat, das läuft jetzt schon seit ein paar Monaten, ist, dass sie fast alle Bibel-Apps blockiert haben, gesperrt haben, Dankeschön, gesperrt haben. Da kommst du nicht mehr ran, okay? Mehr und mehr christliche Inhalte verschwinden aus dem Internet. Das ist jetzt schon seit einigen Monaten so. Das geht immer weiter. Und jetzt, 1. März, also vor ein paar Tagen jetzt erst, neues Gesetz, dass christliche Gemeinden oder Organisationen die Möglichkeit haben, zum Beispiel einfach nur eine Predigt online zu stellen oder so, oder jetzt wie heute Morgen Livestream, Gottesdienst. Dazu brauchst du eine besondere Lizenz. So, diese Lizenz erhältst du natürlich nur von der kommunistischen Partei. Um diese Lizenz zu erhalten, musst du alles offenlegen, was deine Gemeinde angeht, Mitglieder, Namen, alles musst du offenlegen. Und so weiter und so weiter. So, also es wird die Kontrolle, die Überwachung, die Einschränkung nimmt immer weiter zu. Und das ist auch ein Modell, wie das dann weltweit zu beobachten sein wird, wie wir unser Gemeindeleben in Zukunft organisieren müssen. Und es ist gut, wenn wir darüber jetzt schon wissen, um vor allem unsere Gemeinschaft zu stärken, unsere geistliche Gemeinschaft zu stärken. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hat das mal so schön gesagt, er sagte, Christen wollen entweder unterhalten werden oder sie wollen herausgefordert werden. Ich möchte euch heute Morgen nicht unterhalten, ich habe mich da schon entschieden. Ich möchte euch herausfordern, weil wir auf eine Zeit zu gehen, und das sage ich nochmal ganz ausdrücklich, das ist kein Anlass, Furcht zu haben. Jesus sagt das an vielen Stellen, fürchte dich nicht. Sondern es ist ein Anlass, sich entsprechend auszurichten. Und wie das die Gemeinde in China gemacht hat, ich glaube, das wissen auch viele von uns, die Gemeinde in China ist eine betende Gemeinde. Wir hatten noch zur Zeit der Kulturrevolution oder vor der Kulturrevolution, die war ja unter Mao 66 bis 76, vor Mao waren es etwa 1 Million Christen. Schon vorher gab es, vor 1960 sind schon viele Christen aus China verschwunden. So etwas wie Verfolgung, wurden vertrieben, sind viele in den Untergrund gegangen. Mao wollte die Christen auslöschen. So Tausende wurden ermordet, Zehntausende in Arbeitslager, Gefängnisse und dergleichen geschickt. Etwa 1 Million. Und dann, als Mao weg war, 1976, war es so, dass die Gemeinde eine Erweckung erlebt hat. Was haben Sie in diesen 10 Jahren unter Mao gelernt? Sie haben, ein chinesischer Christ hat über die Zeit damals geschrieben, wir haben uns damals um 4 Uhr morgens getroffen, weil das war die Zeit, wo es am leichtesten war, sich zu treffen. Und wir waren geübt darin, aus Fenstern zu springen, aus Hintertüren zu verschwinden, uns in Feldern zu verstecken, in Wäldern zu verstecken. Das war unser normales Leben als Gemeinde. Und er hat weitergeschrieben, viele von uns haben 10, 20 oder 30 Tage am Stück gefastet für die Gemeinde. Zieht an die Waffen des Lichts, schreibt Paulus. Wir haben Waffen des Lichts. Wir haben geistliche Waffen. Lasst uns diese geistlichen Waffen nutzen. Vor allem ergreift das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Sind wir darin unterwiesen, mit dem Schwert des Geistes zu kämpfen? Aber Jesus hat doch den Sieg davon getragen, habe ich gedacht. Ja, Jesus hat den Sieg davon getragen. Das Schwert des Geistes haben wir nicht erhalten, um bei Festgottesdiensten dann irgendwie mit einer schönen Rüstung dazustehen. Sondern das Schwert des Geistes haben wir, weil wir in einem Kampf stehen. Und liebe Brüder und Schwestern, lasst mich das ganz deutlich sagen, in diesem Kampf geht es tatsächlich um Leben und Tod. Physisch, vor allem aber geistlich. Und wir haben, das ist jetzt sichtbar in diesem Krieg, der momentan herrscht, wir haben einen Feind, der ist gnadenlos und unbarmherzig. Gnadenlos. Der hat nur ein Ziel, und das ist, zuerst deinen Glauben zu zerstören und dann dich zu zerstören. Es ist kein Grund, Angst zu haben, denn wir haben die Waffenrüstung Gottes oder die Waffenrüstung des Geistes, die Waffenrüstung des Glaubens. Zieht an, schreibt Paulus, die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Amen. Das heißt im Umkehrschluss, ohne diese Waffenrüstung ist es nicht schwierig, sondern unmöglich. Die 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Ich kann da nicht allzu viel dazu sagen, möchte aber gleich weitergehen auf nochmal zu diesem Kampf des Glaubens, in dem wir stehen. Deshalb lasst nun auch uns, gerade haben wir gehört von den Christen in China, wir lesen hier von der Wolke der Zeugen im Hebräerbrief, die uns umgibt, deshalb lasst nun auch uns, die Wolke der Zeugen, das sind die Christen, die vor uns gelebt haben, sie haben ihren Lauf vollendet, sie haben ihren Stand behalten, sie haben den guten Kampf gekämpft und wir sind Teil dieser Zeugen. Lasst uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Ja, das ist das, was uns vielleicht am meisten ärgert, wenn wir Widerspruch erleben. Jesus hat viel mehr Widerspruch erduldet. Ertrag's einfach. Bet für den, der dir widerspricht, der dir widersteht. gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wenn wir jetzt gleich in die nächste Situation reinschauen, eine Situation äußerster Bedrängnis, kann man gar nicht anders beschreiben. Und ich verstehe das sehr gut, wir leben in einem Zeitalter mit sehr vielen Informationsmöglichkeiten und da kann es dann sehr schnell sein, dass wir unsere Aufmerksamkeit von einer Sache auf die nächste, auf die nächste, auf die nächste, auf die nächste richten. Und dem sollten wir uns entgegenstellen, sondern wirklich bei Sachen bleiben oder bei Situationen bleiben, bei Gebetsanliegen bleiben. Wir laufen Gefahr durch die andauernde Bedrängnis, dass wir ermüden und ermatten. Und dann wünschen wir uns Unterhaltung, christliche Unterhaltung. Bau mich auf, Bruder. Was uns aufbaut, ist das Wort Gottes. Amen. Was uns aufbaut, ist die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Und das hat der Ivan gesagt, den, wo wir am Anfang gesehen haben, die Christen, die in der Ukraine, in Kharkov, sich jeden Morgen treffen. Ich glaube, um 5 Uhr treffen sie sich oder um 5.30 Uhr jeden. Winter, Sommer, egal welches Wetter. Und sie gehen auf ihre Knie und beten für die Ukraine. Und er sagte, ja, ich habe dann kalte Fußzehen, ja, ich habe kalte Beine, ja, meine Knie tun weh. Aber er sagte, wenn wir mit unserem Beten fertig sind, also ich fliege regelrecht nach Hause. Auf den Flügeln des Glaubens und die Gemeinschaft im Heiligen Geist, liebe Brüder und Schwestern, sie schafft uns Freude. Und wir brauchen diese Freude, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, wenn wir beten wollen für unsere Brüder und Schwestern. Also nochmal zurück hier, Tausende von Kindern jedes Jahr entführt in Nigeria. Nigeria ist ein Ort, wo wir auf jeden Fall reingucken wollen, jetzt heute Morgen. Jedes Jahr Kinder, die entführt werden, die zwangsislamisiert werden, Mädchen, die verheiratet werden und diese junge Frau, die Lea Sharibu, die kennen sicherlich einige von euch auch mit Namen, die jetzt schon seit 4 Jahren in Gefangenschaft ist bei Boko Haram und dort unterdrückt wird. Und ich möchte euch aber heute Morgen berichten von Agnes. Agnes ist eine der vielen namenlosen Christen, aber heute Morgen geben wir ihr einen Namen, die Agnes. Auch sie wurde entführt von Boko Haram und sie hat, als sie dann wieder frei kam nach längerer Zeit, hat sie dann beschrieben, wie sie das erlebt hat. Sie sagte, ich war in Gefangenschaft und ich wurde mit 2 anderen Mädchen auf dem Feld einfach entführt, tagsüber, wie das dort so in vielen, vielen Fällen geschieht. Überfällen auf Schulen, auf Kirchen, auf Dörfer. Oder eben auch einfach Christen, die auf dem Feld bei der Feldarbeit entführt werden und dann in Sklaverei getrieben werden. Und sie hat das dann so beschrieben, sie kam dort dann in das Lager von Boko Haram und sie sagte, ihr könnt es ja hier selber lesen, ich bin die Einzige, die noch lebt. Die 2 Freundinnen, die mit ihr entführt wurden, die haben gleich am Anfang sich gegen den Islam ausgesprochen und sie wurden sofort ermordet. Und sie hat das miterlebt. Und sie kam dann in den Haushalt von so einem Boko Haram-Kämpfer und dort unter die Hand von einer älteren Frau. Und es hat sich dann rausgestellt, nach kurzer Zeit hat sich diese Frau offenbart und sie sagte, ich bin Christin. Ich tue aber so, als wäre ich Muslima. Sie sagte, das ist die einzige Möglichkeit, hier zu überleben. Und ich kann dir nur raten, mach das genauso. Das war für die Agnes eine unglaublich schwierige Entscheidung. Und sie hat dann in der Öffentlichkeit sich gegeben als Muslima und im Heimlichen hat sie zu Jesus gebetet. Und sie sagte, oft ist es mir passiert, dass ich, wenn dann die Gebetszeit war, die 5-mal am Tag beten ja die Muslime, dass sie laut zu Jesus gebetet hat, einfach weil es so in ihrem Herzen drin war. Und sie wurde dann zusammengeschlagen. Sie schreibt das hier, ein paar Mal schlugen sie mich zusammen, bis ich bewusstlos war. Und sie sagte auch, aber ich habe in der Zeit immer erlebt, Gott ist bei mir. Nach ungefähr 2 Jahren konnte sie dann endlich fliehen aus dem Lager. Und als sie dann nach Hause kam, hat sie dort sich sehr schwer getan, in ihre alte Dorfgemeinschaft zurückzufinden, weil ihr dort von den Muslimen, von den Boko Haram-Kämpfern Gewalt angetan wurde. Es sind so viele Frauen und Mädchen dort entführt. Und Nigeria erneut, dieses Jahr wie auch im letzten Jahr. Kein Land, in dem mehr Christen ermordet wurden im letzten Jahr als Nigeria. Mehr als 4.600 Christen, die wegen ihres Glaubens ermordet wurden. Das heißt, in Nigeria alleine mehr Christen ermordet als in allen anderen Ländern der ganzen Welt zusammen. Und wir reden hier nur von Christen, von denen wir genau wissen, dass sie explizit wegen ihres Glaubens ermordet wurden. Und wenn wir diese ungeheure Zahl hören, 4.650, das sind das mehr als 10 am Tag. Die Gemeinde blutet in ihren Herzen und sie bitten darum, dass wir für sie beten. Und auch hier lasst uns da vom Wort Gottes ermutigt werden. Ich will nun, dass die Männer und natürlich auch die Frauen an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ich gehe gleich weiter zum nächsten Land, zu Mosambik. Das ist hier die Lorena. Nur ganz kurz um ihre Situation. Mosambik an der Ostküste von Afrika. Wir haben hier die Bestrebungen von Al-Shabaab, dieser islamistischen Organisation in Somalia. Also Somalia, dann geht es runter Kenia, Tansania, dann kommt Mosambik an der afrikanischen Küste. Und seit Jahren ist es so, dass muslimische Extremisten ins Land eindringen. Wir haben dort etwa 55% Christen im Land, in Mosambik. Und Muslime, die sind gerade mal 17%. So, wir haben eine große christliche Gemeinschaft. Und trotzdem ist es so, dass diese große christliche Gemeinschaft terrorisiert wird von einer kleinen Gruppe Muslime, die ihre Dörfer überfallen und wo bereits auch viele Christen ermordet wurden. Und Lorena ist eine von denen, die einen Angriff auf ihr Dorf überlebt hat. Ich mache es ganz kurz. Die Männer waren beim Fischen und beim Jagen und so die Männer waren außerhalb vom Dorf und sie wurden alle gefangen genommen von dieser dschihadistischen Gruppe, von diesen Islamisten, als die Männer dann zurückkamen. Wir sind aus dem Dorf weggerannt, auf unsere Felder gerannt und dann wurden wir gefangen genommen und zurückgebracht ins Dorf. Dort waren bereits die Männer. Und die Frauen und die Kinder mussten mit ansehen, wie alle Männer enthauptet wurden, vor den Augen der Familie. Das ist sehr, sehr schwer zu ertragen. Sehr schwer, dann an dieses Wort von Jesus zu denken, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und dennoch ist das der Weg, dass wir unsere Herzen bewahren, aber auch, dass das Licht des Evangeliums in diesen Ländern leuchtet. Und wir lesen das ja an der Reaktion von Lorena. Sie hat diesen Angriff überlebt. Sie sagte, und wir lesen und hören ja heute über viele Härten auch von unseren Geschwistern in der Ukraine, sie sagte, ich war 22 Tage ohne Essen im Busch unterwegs, geflohen vor den Islamisten. Du hast es ja eingangs gesagt. So, die Härtesituation in diesen Ländern, die ist seit Jahren so und ist unverändert so und hat sich sogar mit Blick auf den Weltverfolgungsindex im letzten Jahr noch einmal verschlimmert. Und wir denken an dieses Wort, wache auf und stärke, was abzusterben droht. Das ist die Gemeinde in vielen Ländern, die wirklich unter Todesgefahr steht, die abzusterben droht, damit es nicht auch stirbt. Afghanistan. Ich komme zum Schluss. Gut. Noch bevor die Taliban an die Macht kamen, August 2021, war es so, dass es lebensgefährlich war, dich in Afghanistan zu Jesus zu bekennen. Und trotzdem gab es eine wachsende Gemeinde im Untergrund von mehreren tausend Christen. Und es gab mutige Christen im Land, die immer wieder mit ihren Nachbarn oder Arbeitskollegen oder anderweitig mit Menschen im Land gesprochen haben und beständig kamen Menschen zum Glauben an Jesus. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Bruder telefoniert. Er sagte, Ado, wir hatten gerade wieder eine Taufe in Afghanistan. Jetzt, in dieser Zeit. Kollege von mir und ich, wir haben mit Christen in Afghanistan telefoniert. Wir haben sie gefragt, Leiter dort im Land, wir haben sie gefragt, wie geht es euch? Was können wir euch Gutes tun? Was gibt euch Hoffnung im Augenblick? Das war, wir haben mit ihnen telefoniert im Dezember. Was macht euch Hoffnung? Und der eine von den beiden sagte, wir haben keine Hoffnung mehr. So, das heißt, wenn Christen mal in einer Situation sind, wo sie sagen, wir haben keine Hoffnung mehr, dann macht uns das deutlich, wie sehr sie uns brauchen, dass wir an ihrer Seite stehen. Wir denken an Mose, wo er oben auf dem Berg war und Josua unten im Tal gekämpft hat und oben auf dem Berg war Mose und Aaron und Hur haben die Arme von Mose emporgehoben und es heißt in der Schrift, solange seine Arme oben waren, hatte die Armee unten im Tal den Sieg. Symbolik? Das ist eine reale Kraft. Das ist die Kraft Gottes. Woher kam die Kraft Gottes? Durch das Gebet von Mose. Und er war ein einzelner Mann. Amen. So, solange die Hände erhoben waren, ich will, dass alle Männer an allen Orten heilige Hände heben, ohne Zorn und Zweifel. Und die Frauen natürlich auch. Aber wir sehen unsere Geschwister, diese zwei Christen, mit denen wir telefoniert haben, sie sagten, es ist lebensgefährlich, auch nur den Anschein zu geben, du könntest irgendetwas mit Christen zu tun haben. Vieles hören wir ja nicht, in den Medien kommt sowieso gar nichts darüber, aber auch wir können als Open Doors vieles nicht veröffentlichen. Aber ich möchte euch wenigstens eine kleine Vorstellung davon geben. Es gab, bevor die Taliban an die Macht kamen, gab es in dem Bemühen, auch die Gemeinde besser zu organisieren, genauso wie man auch die Verwaltung dort im Land besser organisieren wollte. Man hat so ein Personenstandswesen und dergleichen Dinge, eine richtige Verwaltung eingeführt mit richtigen Listen. Und das war für die Taliban ein gefundenes Fressen, weil die nämlich die Listen gefunden haben von allen, die irgendwie mit NATO oder westlichen Streitkräften zusammengearbeitet haben. Die Listen kamen bedauerlicherweise in ihre Hände. Leider auch Listen, wer Christ ist. Und so gingen sie von Haus zu Haus und haben die Leute rausgezerrt. Wer männlich war, wurde sofort ermordet. Ich möchte hier keine Zahlen nennen. Aber es waren doch viele Christen. Viele sind geflohen ins Ausland. Andere sind dort geblieben, haben uns ein Bild geschickt. Das war dieses Bild direkt am 15. August, als die Taliban Kabul eingenommen haben. Haben wir dieses Bild erhalten von einer Familie in Afghanistan, von einer christlichen Familie in Kabul. Und an diesem Tag kam eine Tochter zur Welt. Und sie haben uns dann geschrieben, also erstens, wir sind immer noch da, haben sie geschrieben. Und wir sind da, weil wir glauben, dass das jetzt die Stunde des Herrn ist, um den Menschen in Afghanistan das Evangelium zu bringen. Dazu musst du sehr mutig sein, so eine Entscheidung zu treffen. Vor allem, wenn viele andere bereits das Land verlassen haben. Und zweitens, sie sagten, dass diese Tochter, dieses Mädchen, an dem Tag der Machtübernahme der Taliban zur Welt kam. Das war für uns, wie wenn der Herr zu uns reden würde und sagen würde, liebe Freunde, ich bin da, ich habe alles unter Kontrolle, fürchtet euch nicht. Natürlich werden die Eltern immer daran denken, wird dieses Mädchen jemals zur Schule gehen können? Wird sie unverschleiert im Land unterwegs sein? Wie wird sie ihren christlichen Glauben leben können, aber es ist ein Zeichen der Hoffnung. Liebe Freunde, so wie wir heute Morgen, und es gäbe noch sehr, sehr, sehr viel zu berichten aus vielen anderen Ländern. Wir haben einen kurzen Einblick genommen und ich möchte euch sehr ermutigen. Alle, die unseren Gebetskalender noch nicht kennen, liegt draußen auf dem Büchertisch. verschicken wir alle 4 Wochen jeden Tag ein anderes Land mit Gebetsanliegen, ob Myanmar oder Zentralasien oder Irak oder Syrien, Marokko, heute ist es Kirgisistan. Wir hören viel zu wenig davon, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. Und deswegen verschicken wir diesen Gebetskalender, das heißt, die Gebetsanliegen sind vielleicht 5, 6 Wochen alt, vielleicht auch mal 8 Wochen. So, sind also sehr frisch, sehr aktuell. Du schaust kurz rein in die Situation der Christen dort in diesem Land, du erfährst etwas und dann nimmst du Verbindung auf mit den Christen dort in, wir haben vorhin von der Lorena gehört aus Mosambik. Wir haben von den Christen gehört in Nigeria, von der Agnes, von den anderen Mädchen, von den Christen in China. Und du stellst dich an ihre Seite und du betest für sie 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten. Wie sollen sich jetzt die Christen in China entscheiden? Wie weiter Gemeinde leben, wenn Versammlungen verboten werden? Registrieren können sich bei diesem Internetangebot oder bei diesem Internetlizenz nur die registrierten Gemeinden. 70% der Christen in China sind in nicht registrierten Gemeinden, sogenannten Hauskirchen. Und wenn du mit unseren Brüdern und Schwestern in Verbindung bleiben möchtest, möchte ich dich sehr ermutigen, dann lass dir diesen Gebetskalender nach Hause schicken. Ich habe draußen eine Liste, kannst du dich eintragen, kostet dich keinen Cent. Aber es geht uns darum, dass du früh oder auch am Abend, dass du, wenn du dort sitzt, alleine oder mit jemandem zusammen, dass du einmal am Tag an deine Brüder und Schwestern in der Bedrängnis denkst, so wie wir jetzt an die Christen in der Ukraine denken, und dass du dich dann eins machst mit ihnen und dann sagst, Vater, ich bete jetzt. Und genau das wollen wir jetzt tun. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt die Zeit nehmen mit diesem Bild der Hoffnung. Denk daran, was du jetzt betest, hört Gott. Das ist ihm wichtig, was du betest. Formuliere deine Worte exakt. Überleg dir, was du von ihm erbitten möchtest. Und ich möchte euch bitten, vielleicht wenn einige von uns sich zur Stimme machen könnten für unsere Geschwister in China, in Afghanistan, in Nigeria, was immer dir der Heilige Geist aufs Herz legt. Lasst uns beten. Und wir schließen dann von vorne ab.